Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 12. Mein Name ist Silvana Strieder und ich darf Sie zu einer neuen Episode von ÖAZ im Ohr begrüßen. Ein echter Fixpunkt im Fortbildungskalender der Apothekerinnen ist der APO-Kongress. Er fand vom 16. bis zum 19. März in Schladming statt und widmete sich in diesem Jahr dem Thema Rheuma, eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Meine Kollegin Dr. Angelika Kluth hatte die Möglichkeit, vor Ort mit den beiden Tagungspräsidenten Magister Dr. Alexandra Mandl und Oberarzt Dr. Raimund Lunzer über ihre persönlichen Highlights zu sprechen. Sie gaben spannende Einblicke zu Diagnostik und Therapie rheumatischer Erkrankungen und teilten viele praxisrelevante Tipps.
Rheuma, eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Das war das zentrale Thema des Kongresses, bei dem wir nicht nur viel Neues gelernt haben, sondern auch viel gelacht haben bei den humorvollen Präsentationen der Vortragenden. Was waren für Sie die Highlights, Frau Magister Mandl?
Ich fand, es war sowohl in der Ausstellung als auch bei den Vorträgen eine absolut positive Stimmung. Ich fand das wirklich toll, vor allen Dingen die Zusammenarbeit Arzt, Apotheker im Wohle der Patienten ist wirklich gut angekommen und wir hatten sehr humorvolle Vortragende und ich denke, wenn man das Ganze ein bisschen mit Humor würzt, dann bleiben die Sachen auch viel besser für den Alltag hängen.
Das stimmt ganz sicher. Und für Sie, Herr Dr. Lunzer, was waren die Highlights?
Ja, danke mal für die Einladung. Und also für mein Highlight war sicherlich die doppelte Partnerschaft für die Gicht-Vorlesung, wo eben mein Part vom Kollegen Notnagel und vom Rawati von der Apothekerseite eingeladen wurde. Die haben hervorragend harmoniert und ein wirklich viel lustige Kommentare abgegeben. Und das war sicherlich einer der Highlights am Kongress. Und von anderer Seite eben für mich, also was die Apothekerinnen, Apotheker, Latara alles leisten oder leisten können oder vielleicht leisten sollten, ist schon wirklich beeindruckend. Also da haben die Apothekerinnen, Apotheker eine sehr große Vorgabe. Also das war schon sehr beeindruckend und sehr zukunftsweisend.
Vielen Dank für die Komplimente, Herr Doktor. Darf ich Sie gleich weiterfragen? Am ersten Kongresstag stand die rheumatoide Arthritis im Fokus. Herr Dr. Hollack präsentierte eine prominent publizierte Studie, die zeigte, dass 77 verschiedene Zelllinien an der Entzündungsreaktion beteiligt sind. Inwiefern beeinflusst das die Therapie?
Ob 77 sind, wie der Kollege Hollack, der sicherlich seinen emotionalen Vortrag gehalten hatte, auch deswegen habe ich ihn ausgewählt, aber dass es 77, da dürften sicherlich noch mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Wir kennen einen Teil der Entzündungskaskaden. Wir können hier einen Teil agieren, blockieren, fusionieren oder auch blocken, wie es so schön heißt. Aber uns fehlt das klassische Biomarker, nach dem wir vorgehen können. Also wir haben die Diagnose, wir haben die Therapie und wir müssen uns auf den Patienten einstellen. Also derzeit an entsprechenden Parametern oder genetischen Ergebnissen uns zu orientieren, das wäre die Zukunft. Da kommt einiges, aber das sind wir derzeit noch nicht in der Lage. Das hat dem als zukunftsweisende Therapiekonzepte vorgestellt. Derzeit müssen wir uns am Patienten orientieren.
Das betrifft wahrscheinlich auch dieses HLA-DRB1-Gen. Wie viele Menschen in Österreich tragen dieses Gen überhaupt und was können die Träger und Trägerinnen präventiv machen?
Gute Frage. Also die genetischen Bestimmungen, also wir sollen jetzt hier keine Fallzahl nennen, weil dann werden die Leute nervös. Es hat auch immer wieder gegeben, das sogenannte Brustkrebs-Gen, was dann das entsprechende Entzündungssystem auslöst, ob es Viren, Bakterien, Impfungen oder das Gleiche sind, was natürlich immer eine Rolle spielt, ist bekannt. Aber wir können die Krankheit in ihrer frühzeitigen Form am besten korrigieren, wenn wir sie früher kennen. Das ist in der Medizin immer so. Aber dass wir jetzt die Genetik suchen oder darauf reagieren können, das ist leider nicht möglich. Und deswegen einfach Genträger spielen keine Rolle. Erst wenn die Krankheit da ist, können wir eingreifen. Also bitte keine Tests auf genetische Krankheiten durchführen.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu den JAK-Inhibitoren. Die werden ja doch kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite zeichnen sie sich aus durch ihre schnelle Wirkung. Auf der anderen Seite gibt es doch Sicherheitsbedenken. Wie bewerten Sie die Rolle der JAK-Inhibitoren?
Danke für die Frage. Kurz beantwortet für diesen Podcast, ein sehr komplexes Thema natürlich. 2018 gab es die ersten Signale und dann gab es diesen berühmten rote Handbrief für eine eingeschränkte und riskante Patientengruppe. Das trat nur in Nordamerika auf. Die Patienten waren alle kardiovaskulär erkrankt, über 65, Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen etc. Und nur in dieser begrenzten nordamerikanischen Bevölkerungsgruppe, die per se alle schlecht behandelt wurden, zum Beispiel hatten trotz Herzinfarkt nur ein geringerer Patientenanteil Thrombas oder Statin dabei, also was eigentlich unmöglich wäre. Und weltweit wurden diese Daten die letzten 10 Jahre nicht bestätigt. Das heißt, okay, wir nehmen diese Warnung ernst, aber es ist keine Kontraindikation. Und derzeit sind noch 2 Jahre abzuwarten, aber die internationalen Experten, zu denen auch wir hier zählen, nehmen die Warnung zwar wahr, aber deswegen den Patienten die Therapie auch im Alter vorzuenthalten, ist wirklich katastrophal, weil sie sehr gut wirkt, sehr sicher ist, gut steuerbar ist, kurze Halbwertszeit hat, eine orale Therapie ist. Und wir sind Verfechter dieser Therapie, alle Experten setzen die Therapie ein. Und im Karzinomfall muss man das individuell entscheiden, aber dass man derzeit den Patienten in Karzinomen diese Therapie vorenthält, ist nicht korrekt.
Frau Magister Mandl, unsere Kollegin Frau Magister Kienreich erwähnte, dass sie bei der Abgabe von Methotrexat-Rezepten standardmäßig fragt, an welchem Wochentag der Patient, die Patientin das Medikament einnimmt und das auf der Packung vermerkt. Können Sie bitte noch einmal zusammenfassen, warum das so wichtig ist und welche weiteren Hinweise bei der Abgabe von Bedeutung sind?
Ja, das war ein ganz wichtiger Hinweis, der in diesem Vortrag gekommen ist, weil es doch sehr unüblich ist, dass ein Arzneimittel nur einmal in der Woche eingenommen wird. Vor allen Dingen kann das dann auch in verschiedenen Dosierungsvorgaben oder auch in der E-Medikation nicht korrekt abgebildet werden und man findet dann immer wieder die Angabe 100 oder 001 und nicht den Hinweis, dass es wirklich nur an einem Wochentag sein sollte. Ich denke, das zeigt auch immer von besonderer Empathie für den Patienten, wenn ich dann nachfrage, an welchem Wochentag nehmen Sie das? Und ich vermerke das dann auch immer entsprechend auf der Packung, wobei man sagen muss, die neueren Packungen mit Methotrexat-Tabletten haben jetzt schon sehr oft ein Feld dafür, dass man den Wochentag einsetzt. Und ein weiterer wichtiger Tipp von mir ist auch, dass man den Wochentag wirklich ausschreibt, also nicht Mo, weil das kann zum Beispiel immer noch morgens heißen oder Mi für Mittag, sondern dass wirklich Montag, Dienstag das gesamte Wort ausgeschrieben wird und auch immer mit dem Patienten besprochen wird, welcher Tag das ist. Eine weitere wichtige Information ist ja auch immer, dass zur Verminderung der Nebenwirkungen nach 24 Stunden oder nach 48 Stunden eine Folsäuregabe stattfinden soll. Auch das ist erklärungsintensiv und sollte immer dazu erklärt werden, wenn man das Präparat abgibt. Und ich weise auch darauf hin, wenn die Patienten sich unter Methotrexat-Therapie mit einem Multivitaminpräparat etwas Gutes tun wollen, dass man hier auf den Folsäuregehalt durchaus achten muss und dann schaut, dass das am Tag der Methotrexatgabe nicht eingenommen wird.
Sehr gut, das sind sehr wichtige Hinweise für die Praxis. Ich hätte auch eine Frage zu Kindern noch. Methotrexat wird ja auch bei Kindern angewendet. Was kann man hier bei der Beratung beachten?
Das war ein wunderbarer Vortrag von der Frau Dr. Skravel-Baumgartner, den ich ganz, ganz toll fand. Und sie hat eben genau beschrieben, wie man es Kindern erleichtern kann, dass die Methotrexat-Therapie, die auch mit Folsäure-Rescue durchaus nebenwirkungsreich sein kann, besser vertragen wird. Empfohlen wird hier vor allen Dingen, dass die Einnahme am Abend erfolgt, weil man einfach weiß, dass es dem Patienten in den Stunden nach der Methotrexatgabe schlecht geht. Und dann kann man zumindest schon einmal 8 Stunden von dieser Zeit sozusagen überschlafen, wenn die Einnahme am Abend erfolgt. Weiters ist es auch noch wichtig zu beachten, wenn Kinder das einnehmen, die haben ja oft andere Dosierungen als Erwachsene, da kann es auch notwendig sein, dass die Methotrexat-Tabletten halbiert werden müssen Und da muss man dann beachten, das hat ja ein CMR-Risiko, also ist eine Substanz, wo man aufpassen muss, dass nicht andere Familienmitglieder, vor allen Dingen Schwangere zum Beispiel, damit in Kontakt kommen. Also hier auch vorsichtig zu sein. Deswegen fand ich ganz speziell den Tipp, den sie gegeben hat, wie man die Einnahme erleichtern kann, nämlich, dass man eine Methotrexat-Spritze mit der genau abgemessenen Dosis für das Kind in einen Orangensaft hineingibt und das dann dem Kind zum Trinken gibt. Das ist einfach, was ich mir von solchen Vorträgen beim APO-Kongress wünsche, dass hier wirklich Praxistipps sind, die wir unseren Patientinnen an der TARA mitgeben können. Und für die Kleinsten ist das überhaupt am wichtigsten.
Herr Dr. Lunzer, zur Osteoporose hätte ich eine Frage an Sie. Frau Dr. Thun hat alarmierende epidemiologische Zahlen präsentiert. Weltweit gibt es jede Sekunde eine Fragilitätsfraktur. In Österreich erhalten allerdings nur 20% der Patientinnen nach einer Fraktur eine adäquate Therapie. Warum ist das problematisch und welche Konsequenzen hat diese Unterversorgung?
Gute Frage. Wir werden alle älter. Das finde ich vor allem besonders wichtig und auch gut, dass wir älter werden. Aber wir haben den Preis der Osteoporose zu bezahlen, Bewegungsarmut, Ernährungskonsequenzen. Da sind nicht alles optimiert. Die sogenannte ausgewogene Ernährung ist ein Schlagwort, aber wird natürlich nicht praktiziert. Und wenn die Fraktur auftritt, die Osteoporose-Fraktur, ist das für die Patienten katastrophal. Das kann orthopädisch teilweise interveniert werden, Schenkelhalsoperationen, also die Hüfte oder auch die, aber bei der Wirbelsäule gibt es natürlich die entsprechenden Vertebroplastien und Hyphoplastien, aber im Endeffekt ist die Fraktur eine Riesenkonsequenz für den Patienten, sodass wir ganz einfach mit dieser Botschaft, da die Osteoporose ja nicht selten ist, viel mehr die entsprechende Calcium- und Vitamin-D-Gabe forcieren sollten und dann auch die entsprechenden Medikamente. Die Messen und die Diagnostiken, die sich jetzt um die Osteoporose abspielen, sind nicht trivial. Und wenn uns, wie auch auf diesem Kongress ich gelernt habe, die auch die Apothekerinnen und Apotheker darum kümmern, können wir vielleicht hier mit der entsprechenden Information den Patienten deutlich besser helfen. Also auch hier haben die Apotheker einen sehr großen Auftrag bekommen am Kongress. Fragezeichen.
Danke, wir nehmen den natürlich gerne an.
Frau Magister, ich hätte gleich eine passende Frage dazu. Ein wichtiger Punkt in der Apotheke ist die Förderung der Therapieadhärenz. Das gilt grundsätzlich für alle Therapien, aber ganz besonders für die osteoanabolen Therapien, wie das Deriparatit oder das relativ neue Romosozumab. Warum ist es speziell bei diesen Arzneimitteln so wichtig, dass sie nicht selbsttätig abgesetzt werden?
Ja, Sie haben das selbst schon gesagt, das sind sehr neue Therapien und wir sehen die eigentlich in der Praxis derzeit noch eher selten. Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass im Anschluss an eine Therapie mit diesen beiden Wirkstoffen nicht einfach abgesetzt werden kann, sondern dass dann unbedingt eine antiresorptive Therapie, am besten mit Bisphosphonaten, weitergeführt werden muss, um Beschwerden, Schmerzen, Probleme zu vermeiden. Ganz essentiell ist auch immer, dass man zu allen diesen Therapien wirklich darauf achtet, dass die Calcium- und Vitamin-D-Spiegel passen. Denn wenn kein Baustoff da ist, dann hilft die teuerste Therapie nichts, weil dann ist nichts da, was in den Knochen eingebaut werden kann.
Ja. Am Dienstag früh stellte Herr Dr. Notnagel die Frage, wie bekomme ich mehr Purin in den Urin?
Sehr gut, ja.
Können Sie bitte kurz zusammenfassen, worauf es in der Gichttherapie ankommt und welche Medikamente eventuell einen Gichtanfall auslösen können?
Die Gicht ist die häufigste entzündliche Erkrankung und wenn ein Gichtpatient vor Ihnen steht, sind die drei Schlagworte NSAR, Cortison und Colchicin. NSAR wird von den Experten eher leider nach hinten gereiht, weil kardiovaskuläre Erkrankungen gerade bei der Gicht die große Problematik darstellen. Also die Gichtarthritis haben wir so quasi in der Routine, aber die kardiovaskulären Risikofaktoren sind immens und da schlagt eben die Stunde für das Colchicin, sowohl in der Akutphase als auch dann in der Prophylaxe, also Colchicin, zum Beispiel Colchicin, eine halbe Tablette für 6 Monate, ist derzeit in den neuen Leitlinien klar empfohlen. Das reicht nicht immer und in dieser Phase wäre die Lokaltherapie zu bevorzugen, A, auch zur Diagnostik und B, zur Therapie. Ist das nicht möglich oder verfügbar, dann sollte ein Corticoidstoß klassisch 25 Milligramm Prednisolon-Äquivalent für 3 Tage eine Tanze oder für 3 Tage eine halbe Tablette verabreicht werden oder auch eine Spritze, je nachdem, was rasch verfügbar ist. Sollte das nicht reichen im Sinne der chronischen Gicht, dann bitte an Expertenzentren zuweisen, denn die Interleukin-1-Blockade ist sauteuer, aber sie wirkt und ist aber auch nicht zugelassen. Zu der anderen Frage, welche Präparate? Ja, es haben Thromboas, die Diuretika, Solasix natürlich einen gewissen Impact auf die Hypourikämie. Aber es ist bei diesen Patienten gut, das kardiovaskuläre Risiko wichtig und relevant, sodass wir hier jetzt nicht aufgrund der Herzinsuffizienz diese Präparate absetzen können. Wir müssen damit leben. Und man kann auch bei der Gicht über entsprechende Medikamente, wie zum Beispiel eben die Allopurinol-Therapie oder doppelt so wirksam das Febuxostat, durchaus die Harnsäure gut tangieren.
Gichtpatientinnen dürfen sich gerne ein Glas Wein genehmigen. Kaffee schützt sogar vor Gicht. Bier und Fruchtsäfte hingegen soll man meiden. Was darf man sich generell von einer Diät erwarten, Frau Magister?
Ja, es ist leider die traurige Nachricht, dass eine Diät zwar durchaus sinnvoll ist, aber der Effekt ist leider überschaubar. Es ist also grundsätzlich so, dass damit zwar geringe Senkung möglich ist, aber es ist also, wenn man einen hohen Harnsäurespiegel hat, dann ist zu sagen, es wird ohne Arzneimittel wie Allopurinol, das am häufigsten eingesetzt wird, kaum gehen. Was mich schon etwas schockiert hat, ist nicht nur, dass die bekannten tierischen Produkte und Innereien und eben das bekannte Bier Gichtanfälle auslösen können, sondern dass vor allen Dingen auch diese gesüßten Fruchtsäfte, von denen ja sehr viele Leute eigentlich glauben, das ist was Gesundes, hier auch einen Gichtanfall auslösen könnte. Und ich denke, das ist auch wichtig in der Beratung zu wissen und darauf hinzuweisen. Aber noch einmal, auch wenn Allopurinol jetzt nicht das beliebteste Arzneimittel ist, es ist zu fürchten, wenn der Harnsäurespiegel wirklich sehr stark erhöht ist und ein Gichtanfall stattgefunden hat, dass es ohne Arzneimittel nicht gehen wird. Es gibt dann schon noch pflanzliche Unterstützung, aber da wird es noch Studien geben, wie das dann mit bestimmten Kirschprodukten und so, was man da machen könnte.
Vielleicht noch ein kurzes Kommentar dazu. Die Patienten mit reiner Hypourikämie bitte nicht behandeln. Erst wenn die Patienten eine Gicht haben, dann muss die Harnsäure tangiert werden. Also keine Allopurinol-Therapie bei Patienten, nur wegen erhöhter Harnsäure. Das ist die aktuelle Empfehlung.
Herr Dr. Lunzer, ich hätte noch eine Frage zu Rheuma und Infektionen. Das ist ja eine besondere Konstellation, wie uns der Herr Dr. Winkler erklärt hat. Sind jetzt Infektionen bei Rheuma-Patientinnen unter der Therapie mit Biologika häufiger?
Ja, das ist unser Problem. Wir können die Krankheit gut kontrollieren, aber zum Preis von einer Infektanfälligkeit, so um den Daumen mal Pi, wie es so schön heißt, 3- bis 4-fach erhöht. Das heißt, wenn Patienten mit Biologikatherapie sich bei Ihnen in den Apothekinnen vorstellen, ist es oft eine Infektion und hier muss ganz einfach entsprechend reagiert werden. Wichtiger Hinweis, Infektion behandeln, viral, bakteriell, je nachdem, was möglich ist, oder auch Pilze. Aber in dieser Phase bitte das Biologikum pausieren bis zur Infektsanierung.
Die Psoriasis war ein weiteres Thema am Kongress. Es ist eine heterogene chronisch entzündliche Erkrankung, die weit über die sichtbaren Hautveränderungen hinausgeht, und Juckreiz ist das häufigste Symptom der Erkrankung. Bei einer leichten Psoriasis reicht eine topische Therapie aus, bei einer mittelschweren Beschwerdenform muss jedoch systemisch therapiert werden. Welche Arzneimittel kommen in diesen Fällen in Frage und worauf sollten Apothekerinnen ihre Kundinnen hinweisen?
Speziell angesprochen hat da die Vortragende Frau Magistra Glenkert die Fumarate. Bei diesen Präparaten ist es wichtig zu wissen, dass man sie bei der Erstgabe zunächst einmal langsam auftitriert, weil die Verträglichkeit, die gastrointestinale Verträglichkeit nicht sehr gut ist und es hilft auch, mit einer fettreichen Ernährung das Ganze gemeinsam einzunehmen. Ich war aber wirklich, wirklich sehr erstaunt von den Bildern, die uns der Herr Dr. Weger gezeigt hat. Wenn man sieht, wie sich innerhalb von einigen Wochen der Standard unter einer Biologikatherapie verbessern kann, dann denke ich mir, man sollte diesen Patienten wirklich dazu raten, weil das ist ein sensationeller Effekt. Unterstützt wird diese Biologikatherapie auch wieder sehr häufig durch den Einsatz von Methotrexat. Hier gibt es natürlich auch wieder den standardmäßigen Hinweis, dass es nur einmal pro Woche eingenommen wird. Das ist ganz wichtig. Und natürlich auch die Verträglichkeit bezüglich Leber und Niere muss man bei Methotrexat immer beachten. Also bitte keinen Alkohol dazu trinken und auch am Tag der Methotrexatgabe auf nichtsteroidale Antirheumatika verzichten, um die Niere nicht zu belasten.
Vielen Dank. Ein weiteres Thema war der chronische Rückenschmerz. Davon spricht man, wenn Schmerzen über 3 Monate persistieren. Häufig ist die Ursache ja unbekannt. Es kann sich aber auch um eine Entzündung handeln. Was ist typisch für den entzündlichen Rückenschmerz und wie wird er behandelt, Herr Dr. Lunze?
Die entzündlichen Erkrankungen der Wirbelsäule sind bei ca. 2-3%, je nachdem, wie wir reine Wirbelsäule oder auch die peripheren Manifestationen dazu rechnen. Da Wirbelsäulenbeschwerden haben mehr oder weniger laut Statistik knapp jeder Österreicher. Aber wann sprechen wir von einem entzündlichen, für die Rheumatologie relevanten Schmerz? Das ist der klassische Schmerz, der in der Nacht auftritt, zweite Nachthälfte, der dann bei Bewegung besser wird, dann auf NSAR sehr gut anspricht, keine Radikulopathie hat, also tief sitzend, und diese Schmerzen werden dann bei Bewegung, nicht Belastung, besser. Das trifft aber nur ca. 75% der Patienten zu, diese Symptomatik. Deshalb ist die Abklärung zwischen degenerativ und entzündlich nicht trivial. Aber eben diese Symptomatik, morgendlich Besserung auf NSAR und Besserung auf Bewegung, dann sollte die weitere Diagnostik bei chronischen, wie Sie gesagt haben, über 3 Monate dauerten Wirbelsäulenschmerz, der weiteren Diagnostik zum Rheumatologen oder zur Rheumatologin zugeführt werden.
Die Therapie mit Biologika ist grundsätzlich effektiv und sicher. Worauf ist dennoch zu achten, vor allem bei Interleukin 17 und bei Januskinase-Hemmern?
Die Entwicklung der Biologika schreitet massiv voran. Wir kommen immer mehr in die Phase, wo wir eine individualisierte Therapie den Patienten zur Verfügung stellen können. Aber wir kaufen uns damit immer wieder andere Nebenwirkungen, vor allem bei IL-17, wenn sie breiter eingesetzt werden. Wir sprechen hier IL-17 A bis F an, in dem Fall wäre das Bimekizumab, die eine etwas erhöhtere Pilzmanifestation, vor allem oral, genital, da bitte achten, die sind prinzipiell sehr leicht behandelbar, wenn sie entdeckt werden. Der Mundgeruch alleine reicht nicht, also hier vielleicht einmal in den Mund schauen, ist häufig effektiv. Bei den JAKs sind es, also bei den Januskinasehemmer, ist hier das Infektionsrisiko vor allem der Herpes zu nennen und da bitte ich um Unterstützung. Die Impfung vielleicht bei unseren Patienten, die eh schon reduzierte Leukozytenfunktion haben, vielleicht positiv zu bewerten. Ich weiß, Impfthemen sind immer sehr schwierig, aber gerade bei unseren chronisch erkrankten Patienten, wo das Immunsystem eh schon herausgefordert ist, die Leukozyten, die noch da sind, sollten wir ein bisschen besser trainieren. Ich hoffe bitte um Verständnis.
Ich glaube, Sie werden in der Apothekerschaft sehr viel Verständnis finden. Eine Frage hätte ich noch an Sie als Lupus-Spezialist. Sie hatten bei Ihrem Vortrag mehrere praxisrelevante Tipps für uns Apothekerinnen. Können Sie diese bitte noch einmal für unsere Hörerinnen wiederholen?
Sehr gerne. Lupus ist sehr heterogen und wenn man Beschwerden eingibt. Aber wenn ein Patient mit Lupus-Verdacht bei Ihnen vorne an der Tara steht oder sich bei Ihnen vorstellt, ist es wichtiger Sonnenschutz, weil die UV kann direkt die Krankheit triggern, auf der Basalmembran antigen wirken. Dann, wenn wir uns die Haut einspülen, muss Vitamin D appliziert werden. Alle Lupus-Patienten sollten Hydroxychloroquin einnehmen. Dann ist wichtig, dass sie impfen, wie schon vorher erwähnt. Und dann so Basisdinge wie Blutdruck, Harn, entsprechende Lipidstatus. Das wäre hocheffizient, weil ich den Patienten immer mitgebe, dass sie diese Untersuchungen immer dann so bringen, das ist eh alles negativ, deswegen machen wir es. Wenn der Teststreifen, der hat natürlich nicht die Genauigkeit, aber wenn der negativ ist, weiß ich, dass zumindest kein Eiweiß im Haar ist und das ist für die Patienten dann ein negativer Befund, ein guter Befund und in der Regel gehen diese Parameter der Krankheit voraus, also damit kann ich den Patienten ganz gut observieren. In der Regel im Schub ist Cortison gut bewertet, das brauchen wir. Wir versuchen dann alles, um ein modernes Therapieverfahren einzusetzen. Stichwort auch hier die Biologika, CD20, da kommt ja Gott sei Dank viel, um eben die Corticoid-Therapie möglichst gering zu halten. Also hier brauchen wir ein positives Feedback auch von Ihnen, um eben diese Cortisontherapie in dieser Phase positiv zu bewerten, auch wenn wir versuchen, diese möglichst gering zu halten.
Frau Magister Dr. Mandl, Herr Dr. Lunzer, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und den Überblick über die Vorträge.
Ich sage danke für die Einladung.
Ich sage danke für die Einladung. Es war ein erfolgreicher Kongress und es verbindet uns mehr als uns trennt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Podcast Folge 12 mit einem Best-of vom ABO-Kongress in Schladming. Das Interview mit den beiden Tagungspräsidenten Magister Dr. Alexandra Mandl und Oberarzt Dr. Raimund Lunzer führte meine Kollegin Frau Dr. Angelika Kluth. In der aktuellen Printausgabe der ÖAZ finden Sie auch Teil 2 unseres Nachberichts zu den Fachvorträgen vom Kongress. Außerdem widmen wir uns in dieser Ausgabe 2 weiteren wichtigen Beratungsthemen. Zum einen dem Herpes mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen von Lippenherpes bis Gürtelrose. Zum anderen geht unsere Autorin Magister Marlene Brenneck dem Phänomen Hörsturz nach und zeigt auf, wie aktuelle Studien bewährte Therapieansätze zunehmend in Frage stellen und die Forschung nach neuen Lösungen sucht. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Und mit unserer neuen Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge jetzt auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben sollten. Danke, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn auch Sie bei der nächsten Episode wieder reinhören, denn Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einer Ärztin, einem Arzt oder Apothekerin, Apotheker.